Willkommen zurück zu einer neuen Episode im Kreisfahren und ihr wisst Bescheid, wir schauen uns alle Fahrer an im Feld, die am Wochenende gefahren sind und vergeben unsere Fahrernoten natürlich nicht, ohne ganz genau zu analysieren und drauf zu schauen, warum sie denn jetzt so gut oder so schlecht performt haben, wie sie performt haben. Dave, ich glaube, du bist genauso bereit wie ich. Ich würde sagen, let's go.
Jo, auf geht's. Und ihr kennt es, bevor wir loslegen, ein winziger kleiner Hinweis, wenn euch denn gefällt, was wir machen, abonniert doch gerne unseren Podcast auf der Plattform eures Vertrauens, abonniert unseren YouTube-Kanal, wenn ihr uns auch zuseht, nicht nur zuhört, kommentiert da gerne mit, die Community wächst, wir sind mittlerweile doch ein ganzes Stück über 1000 auf YouTube und es werden immer mehr im Kreisfahrende ist auch mehr gut, deswegen seid doch gern dabei, macht Riesenspaß mit euch und jetzt unsere Fahrernoten aus Brasilien.
Ja. Und da geht es wieder los mit Sauber. Bei denen wird eines nicht mehr und das sind die Punkte. Und das wird so langsam, aber sicher wahrscheinlich auch so bleiben. Ja, es ist auch wieder nichts geworden mit Punkten an diesem Rennwochenende. Aber Valtteri Bottas hat eine ziemlich gute Position geschafft. Zumindest mal in der Quali 11. und im Rennen 13. Also das war gar nicht mal so verkehrt. Sprint-Quali 15. Sprint 16. Sein Kollege Joe hat Quali fürs Rennen 20. Rennen 15. Und die Sprint-Quali 20. und Sprint 17. Man muss sagen, es sind ja auch einige ausgeschieden. Das heißt, also er ist mit anderen Worten auch Letzter geworden im Rennen. Dave, was gibst du da an Punkten?
Yo, ich gebe dem lieben Valtteri Bottas 7 Punkte. Joe Guanyu kriegt von mir 3 diesmal. Eines haben sie aber geschafft. Und bevor ich da in die Bewertung mit Piloten einsteige, möchte ich da gratulieren. Weiß nicht, ob du Richtung im Kreis fragen vielleicht irgendwas da angedacht hattest. Man hätte es zu Beginn der Saison für unmöglich gehalten, aber Sauber hat den schnellsten Boxenstopp bei einem Rennen geschafft. Vielleicht erinnert ihr euch noch, zu Beginn der Saison waren die Sauber unfassbar langsam, da gab es immer wieder Pannen bei Boxenstopps. Jetzt in Brasilien die große Trendwende. Joe Guanyu mit 2,6 Sekunden oder so, der schnellste Stopp des Rennens. Gratulation dazu. Im Rennen lief es zumindest für den Chinesen, naja, so semi-gut. In den Qualifyings war er jeweils Letzter, das hast du gerade schon gesagt. Im Sprint 15., im Rennen 17., trotz der ganzen Ausfälle. Das ist sehr mager für seinen Kampfgeist und dafür, dass er verhältnismäßig wenig Fehler gemacht hat, kriegt er dennoch 3 Punkte von mir. Das war ordentlich, ja, trotzdem, naja, ob er seinen Platz da verdient hat, ich habe so meine Zweifel. Bottas, durchwachsenes Wochenende, aber tatsächlich ließ der 11. Platz im Quali aufhorchen. Da hat er mal wieder ein bisschen gezeigt, was in ihm steckt. Er ist ja wirklich ein sehr guter Qualifier. Und er hat auch bewiesen, dass der Sauber mittlerweile ein bisschen besser ist. Hat mir ganz gut gefallen. Für Punkte hat es dennoch nicht gereicht. Du hast es schon erwähnt. Ich denke, das ist das letzte Feel-Good-Erlebnis oder Ergebnis, was in dieser Saison noch fehlt, dass Sauber jetzt doch noch Punkte holt. Wir hatten ja schon emotionale Siege. Wir hatten jetzt 2 Alpine auf dem Podium. Ja, letztes Feel-Good-Ergebnis, was ich mir wünschen würde, wäre auf jeden Fall mal, dass Sauber noch Punkte holt. Die Piloten holen von mir zumindest 7 Punkte Bottas, 3 Punkte Joe. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, bei mir sieht es erstmal gar nicht so anders aus. Auch ich gebe Bottas 7 und Joe 3. Habe da gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Ich reiche das Ganze mal ein paar Aussagen an. Also Valtteri Bottas, der war nicht mal zufrieden, muss man sagen, mit Q2. Der hat nämlich gesagt, Q3 wäre ohne die roten Flaggen möglich gewesen. Wir haben alles gegeben, einen wirklich einzigartigen Rennen mit schwierigen wechselnden Bedingungen und vielen Neustarts. Einschließlich einer roten Flagge hat er gesagt, unser größtes Problem beim Rennen war das Aufwärmen der Reifen, was dazu geführt hatte, dass wir in den ersten Runden nach jedem Restart zurückfielen. Und sobald die Reifen dann auf Temperatur waren, hat Bottas gesagt, lief es besser. Aber es hat nicht gereicht, um mit den Autos vorne mitzuhalten. Auch Joe Guanyu hat Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, in jedem Stint und nach jedem Safety Car haben die Reifen ca. 10 bis 15 Runden gebraucht, um ins richtige Temperaturfenster zu kommen. Und bis dahin war das Rennen eben schon gelaufen für sie. Man muss fairerweise natürlich auch sagen, Joe, das ist sicherlich richtig. Und er hat da genauso zu kämpfen mit wie Bottas. Aber Bottas macht es halt Wochenende um Wochenende deutlich besser. Joe ist jedes Mal eine knappe Sekunde, teilweise ein bisschen weniger, teilweise ein bisschen mehr hinter Bottas. Das wird sehr, sehr knapp. Also der wird wahrscheinlich nächste Saison in keinem Formel-1-Cockpit mehr sitzen. Sicherlich ein guter Fahrer, hat er auch immer wieder zu unter Beweis gestellt, aber in den letzten, oder besser gesagt in dieser Saison, ist ihm das leider selten gelungen, da zu zeigen, dass er auf einem Level mit Bottas fahren kann. In den Saisons davor war es tatsächlich anders. Da hat er es wirklich sehr gut gemacht. Das Einzige, wo ich mich wirklich erinnere, wo er in Topform war, war sein Heimrennen in China im Shanghai Grand Prix. Ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Ich würde beiden natürlich noch ein oder das andere Pünktchen gönnen, vielleicht bei einem Chaosrennen mal wieder. Wir werden sehen und springen damit zu Williams. Bei denen sah es gar nicht so verkehrt aus eigentlich. Alex Albon, Qualifikation 7. Rennen did not finish. Sprintquali 9. Sprintrennen 10. Colapinto 18. in der Quali fürs Rennen. Did not finish im Rennen und Sprintquali 14. Sprint 12. Also Sprint war gar nicht mal so verkehrt bei beiden. Rennen eher weniger, Dave.
Jo, ich gebe den beiden Pappkameraden, Alex Albon kriegt 6 Punkte von mir für dieses Wochenende, Franco Colapinto sogar nur 4. Und bei Alex Albon müsste es sogar korrekterweise heißen, das habe ich falsch eingetragen, did not start, hat er das Rennen gar nicht antreten können nach seinem ziemlich üblen Qualifying-Unfall. Grundsätzlich sehr viel Schrott für Williams an diesem Wochenende. Ich habe es in den Highlights auch schon mal erwähnt. Da könnte es finanziell langsam aber sicher eng werden. Auch gerade was die Ersatzteile angeht. Und klar, die Produktion selbiger verschlingt ja alles Geld. Muss man im Costcap irgendwie unterbringen. Wird nicht einfach für die Williams-Mannschaft. Drücken wir da mal Daumen, dass sie noch mit 2 einigermaßen gleichwertigen Autos in den letzten Tripleheader der Saison gehen können. Aber konkret zu der Leistung. Franco Colapinto würde ich zuerst mal erwähnen. Der hat zum ersten Mal in diesem Jahr dann doch ein bisschen versagt, ist jetzt natürlich zu hart gesagt, aber er hat gezeigt, dass er natürlich Rookie ist und die Bedingungen waren natürlich wahnsinnig schwer, wahnsinnig hart. Er hat sich entsprechend schwer getan, wie man das von einem Rookie erwarten würde. Er hat in den Rennen davor ja aber auch dermaßen überperformt, dass man jetzt eine große Diskrepanz gesehen hat, was die Leistung angeht. In Brasilien lief es einfach nicht so toll für ihn. Auch er hat natürlich Schrott produziert, leider, muss man sagen. Auch in den Qualifying-Sessions, Sprint war doch einigermaßen dabei. Da war er im zweiten Qualifying-Abschnitt. Platz 14 da am Ende, okay. Platz 12 im Sprint selber, weit weg von den Punkten, muss man so sehen. Im Rennen selbst war er okay dabei, bis zu seinem Unfall. Da hatte hier und da ein paar schöne Duelle, aber dann, als der Regen stärker wurde, hat er sich verbremst oder beim Anbremsen der ersten Kurve vertan, hat das Auto verloren, viel, viel Schrott. Das war leider nicht so toll, unterdurchschnittliche 4 Punkte von mir. Alex Albon, die 6 Punkte bei ihm rühren hauptsächlich vom Sprint, der war okay, Sprint Qualifying 9, Sprint 10. Da war er immer in Reichweite der Punkte, das war auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Im Qualifying selber war er ja zeitweise sogar auf dem zweiten Platz, als er das Auto geschrottet hat, er ist dann ist da ein bisschen durchgereicht worden. Am Ende stand er da theoretisch zumindest als 7. Im Ranking, konnte das Rennen aber dann leider nicht antreten. Normalerweise würden wir 5 Punkte vergeben, aber aufgrund seiner doch übermäßig starken Qualifying-Leistung 6 Punkte von mir.
Ja, wie siehst du's? Ich gebe Albon 6 und Colapinto nur 3. Bei Colapinto fange ich dieses Mal an. Also muss ich sagen, sein Opa ist ja auch verstorben. Da hat er natürlich auch noch zu knabbern gehabt an dem Wochenende. Dann,
das wusste ich gar nicht.
Das haben sie zumindest auf Sky Sport Formel 1 Deutschland, haben sie es mehrfach erwähnt. Das ist natürlich auch was, wo so ein junger Fahrer vor allem, also ist natürlich immer schlimm, wenn ein Familienmitglied stirbt, aber ich glaube gerade so ein Jungspund, der hat da nochmal mehr dran zu knabbern. War natürlich auf der anderen Seite schön, wie ihn die Fans aufgebaut haben, waren viele argentinische Fans auf der Strecke. Waren, glaube ich, auch die zweitmeisten hinter den Brasilianern tatsächlich. Ist ja auch nicht verwunderlich. Argentinien ist ja mehr oder weniger gleich ums Eck. Und er hat es stellenweise wirklich gut gemacht. Ich gebe ihm halt deswegen nur 3 Punkte, weil halt am Ende nicht viel bei rumgekommen ist. Klingt jetzt hart, ist aber halt einfach so. Nichtsdestotrotz, ich glaube, er ist einer der vielversprechendsten Fahrer, die wir so im Feld haben. Da soll er sich nicht entmutigen lassen von so einem Rennen, auch wenn am Ende nicht viel übrig geblieben ist. Auch von einem Auto dann leider, muss man sagen. Bei Albon war die ganze Sache eigentlich noch ein bisschen heftiger. Ein Wort noch zu Colapinto. Er hat dann gesagt, wir sind auf, also zu dem Vorfall, ne, hat gesagt, wir sind auf Intermediates gewechselt. Ich habe versucht, die Reifentemperatur zu erhöhen. Dann verlor ich das Auto auf einem der großen Wasserläufe der Strecke. Wir können uns als Team erholen. Das werden wir auch tun. Es sind noch 3 Rennen übrig und wir kommen stärker zurück.
Tschüss.
Alex Albon ist ja eigentlich an einer ganz ähnlichen Stelle. Ja, hat sie ihn da rausgetragen. Er hat gesagt, ich hätte nie erwartet, dass der Vorfall in Kurve 1 passiert. Daher müssen wir uns das genauer anschauen, um herauszufinden, was passiert ist. Es ist enttäuschend, denn es wäre eine großartige Gelegenheit gewesen, Punkte zu holen, da wir wussten, dass es in Brasilien oft verrückte Rennen gibt. Ja, schade. Und er hat natürlich auch nochmal gesagt, dass er da mitleidet mit den Ingenieuren, die natürlich da viel zu tun hat. Und hat auch gesagt, er hat das Team da in ein... Ja, er hat gesagt, ich fühle wirklich mit dem Team, denn ich weiß, dass die Schäden in den letzten Wochen enorm waren und uns das in eine schwierige Lage für die verbleibenden 3 Rennen gebracht hat. James Wout übrigens hat versucht, das Positive zu sehen. Er hat gesagt, wir müssen jetzt jedes verbleibende Wochenende alles geben und gleichzeitig sicherstellen, dass wir schon Richtung 25 und 26 blicken, denn das ist unser wahres Ziel. Es geht darum, die richtigen Grundlagen für die Zukunft zu legen. So, damit soll es gewesen sein bei Williams und wir springen zu den Racing Bulls. Die haben schon 44 Punkte, sind komfortabel vor Williams. Das wird nicht leicht, falls Williams das noch in den letzten 3 Rennen aufholen will. Liam Lawson, der Jungspund, der macht bisher jedes Wochenende eigentlich einen super Job. Qualifikation 5. Rennen 9. Sprintquali 8. Sprintrennen 9. Yuki Tsunoda macht nicht viel schlechter. Im Qualifying fürs Rennen sogar besser. 3. und 7. im Rennen, also... Da war er etwas vor seinem neuseeländischen Teamkollegen. Im Sprintquali und im Sprint selber lief es dann aber nicht ganz so gut. 18. in der Sprintquali, 15. im Sprint, Dave. Trotzdem, glaube ich, kriegen beide richtig, richtig fett Punkte, oder? Von uns.
Das war eine saubere Vorstellung von den beiden, ja. Liam Lawson gebe ich fast makellose 9 Punkte. Yuki Tsunoda kriegt einen weniger bei mir, nämlich 8. Liegt hauptsächlich daran, dass bei Yuki Tsunoda das Sprint, der Sprint und das Sprint-Qualifying, das dazugehörige, nicht so gut gelaufen ist. Da hat man ihm den Druck noch ein bisschen angemerkt. Der Liam Lawson heizt ihm natürlich durchaus ein, sowohl im Team jetzt selbst, als auch natürlich perspektivisch, was die Zukunft angeht. Beide malen sich ja Chancen aus auf ein Red Bull-Cockpit neben Max Verstappen fürs kommende Jahr. Aber Yuki Tsunoda hat sich dann super rehabilitiert. Eins meiner Favorite-Bilder ist da übrigens entstanden nach dem Qualifying. Der relativ große George Russell daneben.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Lando Norris, der einen Kopf kleiner war, und Yuki Tsunoda nochmal einen Kopf kleiner daneben. Das sah aus wie bei Lucky Luke hier, die Gangster früher nebeneinander aufgereiht. Absolut großartig. Ja, aber super. Also Yuki Tsunoda im Qualifying, absolut großartig dann, der 3. Platz. Völlig verdient rausgefahren. Im Rennen lief es auch gut. 7. Platz, prima Sache. Wie gesagt, leichten Punktabzug gibt es bei mir, weil er eben im Sprint nicht so gut unterwegs war. Liam Lawson hingegen war sehr konsistent das ganze Wochenende über. Im Sprint eben einen Platz hinter den Punkten, ganz knapp dran vorbei. Im Rennen hat er tatsächlich Teamleader Max Verstappen dann mehr oder weniger kampflos vorbeigelassen. Das hat er gut gemacht, gegen Perez allerdings, und gegen Lewis Hamilton hat er sich mit Händen und Füßen gewehrt. Alles hart, aber fair. Sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Ja, sehr wenig Fehler. Ich könnte mir nicht entsinnen, dass einer von den beiden größere Fehler gemacht hätten. Dem Liam Lawson ist natürlich Oscar Piastri hinten reingefahren. Dadurch hat er mal einen Dreher drin gehabt, sonst wäre wahrscheinlich noch mehr drin gewesen. Trotzdem, tolles Wochenende vom jungen Neuseeländer. 9 Punkte für ihn, 8 Punkte für Yuki Tsunoda. Du bist sogar noch ein bisschen großzügig.
Ja, also für mich hat Lawson sogar die 10 Punkte verdient und Tsunoda gebe ich 8. Auch Tsunoda hätte 10 Punkte bekommen können, aber Sprintquali und Sprint liefen jetzt nicht so wirklich für ihn. Man muss sagen, er hatte am Anfang des Wochenendes auch Aerodynamikprobleme. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Es war nicht Laurent Marquis, sondern Peter Bayer, genau. Peter Bayer war es, der hat gesagt, 0,6 Sekunden hinter Lawson, das ist nicht die wahre Pace, die Yuki hat. Das liegt daran, dass er Aerodynamikprobleme hatte. Also da war am Anfang, bei anderen Fahrern hatten das ja auch, wirklich Probleme mit dem Auto. Deswegen will ich da ihn auch nicht zu stark abwerten. Du hast es aber ja auch nicht gemacht. Bei Liam Lawson, der hat auch selber gesagt, er hat das Gefühl gehabt, dass sie etwas Pech hatten. Vom Startplatz hätten sie sogar ein bisschen mehr erreichen können. Wir erinnern uns, er ist ja von Platz 5 ins Rennen gestartet. Aber unter anderem ist er von Piastri angestupst worden. Der hat sich dann während der Red Flag-Phase dann ja auch bei ihm entschuldigt. Das hat ihm aber so ein bisschen das Rennen zerstört, sage ich mal. Da wäre dann aus seiner Sicht mehr drin gewesen. Deswegen, also so wirklich Fehler hat er nicht gemacht. Und das als Rookie, das muss man schon mal wirklich doppelt unterstreichen. Denn Berman war eigentlich gefühlt, ohne es jetzt böse zu meinen, öfters neben der Strecke als irgendwie auf der Strecke, weil er ständig irgendwie gesehen, wie er Ausritte hatte. Kann ich aber völlig verstehen, ganz ehrlich. Und auch Colapinto hat ja, wie wir schon besprochen hatten, nicht unbedingt das beste Wochenende erwischt, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass er ja als Rookie natürlich sich auch erstmal an solche Extrembedingungen in der Formel 1 gewöhnen muss. Yuki Tsunoda, und das ist auch noch erwähnenswert, hat tatsächlich mit Platz 3 in der Qualifikation sein bestes Ergebnis überhaupt bisher in seiner Formel 1-Karriere, was die Quali angeht, erzielt. Und er hätte auch im Rennen deutlich mehr schaffen können, wenn er dann nicht oder das Team sich unglücklicherweise dann dafür entschieden hätte, vergleichsweise früh im Vergleich zu ein paar anderen reinzukommen, zu einem Boxenstopp und dann auf Full Wets zu gehen. Alle sagen ja immer, warum benutzen wir die nicht? Ja, hat man jetzt mal wieder gesehen. Es ist nicht immer die beste Entscheidung. Die Intermediates, die können auch sehr viel Wasser verdrängen und die Full Wets werden echt sehr, sehr spät und ungern genommen. Und es hat nicht nur damit zu tun, dass sie so viel Wasser aufwirbeln. Ja, damit haben wir eigentlich so ziemlich alles gesagt zu den Racing Bulls im Schnelldurchlauf. Wir gehen zu Haas. Die sind 2 Punkte vor den Racing Bulls aktuell und davor 3 Punkte die Alpine. Also da Platz 8, 7 und 6 in der Konstrukteursweltmeisterschaft ist echt sehr spannend. Hülkenberg Quali 9.
Disqualifiziert.
Disqualifiziert, ja, ich will jetzt mit didn't anfangen. Ja, disqualifiziert. Manchmal kann es so einfach sein, ja. Klar, der hat ja die Black Flag dabei, bekommen. Zu viel passiert,
genau.
Im Rennen disqualifiziert worden, weil er sich hat anschieben lassen, als er da aufgesessen ist.
Ja.
Im Sprint Qualifying 12. und did not finish im Sprint. Berman Qualis am Sonntag 17. Ich rede mir echt im Mund fußlich bei diesen Sprint Qualifyings. Rennen 12.
Ja, es ist furchtbar.
Sprint Qualifying 10. Sprint 14. Was gibst du den beiden Kameraden beim Team Haas?
Jo, also Nico Hülkenberg schneidet diesmal nicht gut ab. 3 Punkte von mir für den Hulk. Olli Berman kriegt 5 Punkte. Liegt hauptsächlich daran, Nico Hülkenberg ist normalerweise bekannt als hervorragender Qualifier, hat sich zweimal vom Olli Berman, vom Youngster, den Schneid abkaufen lassen. In beiden Qualifying-Sessions landete er hinter den Briten. Gut, Für das Problem im Sprint kann er nichts. Das war ein Getriebeproblem. Dadurch ist er ausgeschieden. Im Rennen, die Disqualifikation war natürlich auch sehr unglücklich. Er hat einen Dreher gehabt, stand dann da ausgangs der ersten Kurve, meine ich, rum. Und die Streckenposten haben ihm halt, wieder dazu verholfen, dass er am Rennen teilnehmen kann. Das ist natürlich nicht erlaubt. Als es dann die rote Flagge gab, die Rennunterbrechung, wurde die Entscheidung kommuniziert und man hat dann sein Auto aus der Startaufstellung rausgeschoben. Aber der Hulk hat es mit Fassung genommen. Ich glaube, er hat damit gerechnet. Er wusste, dass man ihm da nicht helfen darf. Hat sich wahrscheinlich gewundert, warum das so spät kam, erst die Entscheidung. Ist sehr, sehr unglücklich und blöd gelaufen für ihn dieses Wochenende. Bin mir aber sicher, wir werden in den letzten 3 Rennen noch einige Großtaten sehen vom Hulk, bevor er dann zu Sauber wechselt nächstes Jahr. Bei Olli Berman war es so ein bisschen Hit and Miss. Ja. Das Tempo war da. Er kam ja sehr überraschend überhaupt zu dem Einsatz. Kevin Magnussen ging es nicht gut. Er wurde dann relativ früh angerufen morgens, so, ey, kannst du fahren? Ich so, ja, klar, mache ich. Und so kam er tatsächlich schon zum 3. Mal in dieser Saison völlig unverhofft zu einem Renneinsatz. Einmal für Ferrari in Saudi-Arabien, dann als Kevin Magnussen seine Strafpunkte absitzen musste mit einer Rennsperre. Und jetzt eben für den kranken Kevin Magnussen durfte er auch nochmal einspringen. Du hast es schon angesprochen, er war oft neben der Strecke unterwegs, leider. Das an sich gute Tempo wurde dadurch so ein bisschen, natürlich nivelliert. Aber trotzdem, für einen Rookie in einem Auto, das er faktisch nicht wirklich sehr gut kennt, mit sehr wenig Vorbereitungszeit, natürlich nur eine Trainingssession, auch noch im Trockenen, dann war halt so viel Regen, so viel Chaos. Kann man ihm verzeihen? Andere Rookies haben es besser gemacht. Liam Lawson zum Beispiel, haben wir ja gerade schon angesprochen. Ich denke aber, in diesem Stadium der Karriere ist es schon in Ordnung. Er hat das Beste versucht. Er ist wie viele andere, viele erfahrene Piloten auch, neben der Strecke gelandet. Im Gegensatz zu vielen anderen erfahrenen Piloten. Kam aber ins Ziel am Ende des Tages, hat das Auto nicht geschrottet. Und im Gegensatz zu Lance Stroll, der seine 8. Saison fährt und sich diesen Slapstick da erlaubt hat, hat er sich sehr gut geschlagen, in Relation dazu. Also, am Ende des Tages unterm Strich 5 Punkte, relativ durchschnittliche Leistung für Berman, 3 Punkte für Nico Hülkenberg. Was sagst du?
Ja, ich gebe dem Hulk auch 3 und Behrmann einen mehr als du, und zwar 6 Punkte. Er hat, muss man sagen, auch noch eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, weil er einen Sack von Lawson getroffen hatte. Ja, war wirklich suboptimal. Normal.
Das Hack von Colapinto war es, glaube ich, oder?
Es müsste von Lawson sein. So steht es jetzt hier zumindest in meinen Notizen drin, ja? Die ich mir aus der Formel 1 Webseite.
Auf jeden Fall hatte er Kontakt.
Es gab viele Berührungen, ja. Vielleicht habe ich da auch die falsche. Schreibt es uns rein, wenn ihr es besser wisst. Fakt ist auf jeden Fall, normalerweise loben wir ja den Nico Hülkenberg über den grünen Klee. Dieses Wochenende war aber ein gebrauchtes. Und so eins darf man auch mal drin haben, wenn man sonst immer abliefert. Ich hoffe, das wird nicht zur Regel, aber ja, Nico Hülkenberg ist ja auch nicht ein gottgleicher Fahrer unbedingt, auch wenn das manchmal so erscheinen lässt. Deswegen noch ein paar Worte zu Behrmann. Der hat dann selber auch noch gesagt, also es war ein hartes Rennen und ich habe zu viele Fehler gemacht, also durchaus selbstkritisch und realistisch. Finde ihn übrigens super sympathisch, den Kameraden.
Ja.
Exakt.
Freue mich auch schon drauf, nächstes Jahr ihn halt dauerhaft zu sehen. Ja, ne?
Das wird absolut. Gut. Und er hat noch weiter gesagt, einerseits bin ich mit P12 ins Ziel gekommen, also knapp an den Punkten, trotz der Fehler, die ich gemacht hatte. Andererseits waren es zu viele Fehler und verlorene Zeit und es war wirklich ein schwieriger Tag. Aber ich habe, hat er gesagt, auf jeden Fall viel gelernt. Ich nehme das Positive mit, dass ich die Strecke kennengelernt habe und etwas, das ich vor nächstem Jahr nicht geplant hatte, dass er dann nochmal fahren kann und vor allem, dass er unter diesen Bedingungen gefahren ist. Hat er gesagt, was natürlich selten vorkommt, dass man solche Extrembedingungen hat und deshalb war das sehr, sehr wertvoll. Also er sieht da das Positive und das ist genau der richtige Mindset und genau den richtigen Mindset hatten auch die beiden Alpinfahrer anscheinend am Sonntag. Die haben Bäume ausgerissen, haben sie vielleicht gar nicht mehr ausreißen müssen und die sind auf der Strecke rumgeschwommen, teilweise hat man das Gefühl gehabt. Pierre Gasly, Quali 15. Rennen 3. Sprint Quali 7. Sprint 7. Ocon Quali zum Sonntag 4. Rennen 2. Sprintquali ist nicht so gut gelaufen wie bei seinem Kollegen 17. und Sprint 13. Was gibt es denn beiden?
Da habe ich mir sehr schwer getan. Ja. Aber ich bin am Ende bei einer Wertung gelandet von 10 Punkten für Pierre Gasly, volle Punktzahl. Esteban Ocon gebe ich tatsächlich einen weniger, nämlich 9 an der Zahl. Liegt hauptsächlich daran, dass Ocon sich im Sprint-Qualifying und im Sprint relativ schwer getan hat. Auf trockener Strecke ging irgendwie nicht so viel für den Franzosen. Am Sonntag dann, als der Regen da war, hat er aber wirklich ganz, ganz groß aufgetrumpft. Es ist eine 9 mit Sternchen von mir, ja. Wir haben in den Highlights ja schon drüber gesprochen, über generell die Teamdynamik bei den beiden und natürlich die überschwänglichen Gefühle nach diesem Doppelpodium. Pierre Gasly kriegt von mir die 10, weil er einfach konsistenter unterwegs war, mit Ausnahme vom Qualifying, wo er nur 15. geworden ist. Bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, warum. Irgendwas muss da schiefgelaufen sein, aber dass er dann von 15 auf die 3 vorfährt im Rennen, ist natürlich umso höher einzuschätzen. Ja. Deswegen habe ich mich dazu durchgerungen, ihm die 10 zu geben. Und weil wir mit so vielen Zahlen um uns werfen, würde ich gerne nochmal kurz sagen, dass Alpine jetzt tatsächlich 3 Plätze gut gemacht hat, von Rang 9 in der Teamwertung auf Rang 6. Und
Sprung.
Die Punktzahl müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben noch 3 Rennen zu fahren. Die Racing Bulls, die übrigens ab dem kommenden Jahr auch wirklich so heißen werden, da gibt es kein V-Card mehr, kein Visa Cash App Bullshit im Teamnamen, die heißen dann wirklich Racing Bulls, das nur am Rande. 44 Punkte, auf Rang 7 Haas mit 46 Punkten und Alpine hat jetzt 49 Punkte. Da wird es jetzt so hoch hergehen zwischen den drei Teams noch, das wird richtig spannend, wer da den 6. Platz holen kann. Damit verbunden natürlich immer die ein oder andere Million für die Teamkasse. Das wird super, super spannend. Bin sehr gespannt drauf. 10 Punkte für Gasly, 9 Punkte für Ocon von mir. Du siehst es fast genauso, oder?
Ja, ich gebe ja 10 Punkte. Ich mache es ganz schnell und schmerzlos. Ich finde das Rennen am Sonntag, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen die Euphorie, die da aus mir spricht, oder dieses seltene Ereignis sozusagen, das ich jetzt hiermit feiern möchte. Da verzeihe ich dem Ocon jetzt mal, dass er im Sprint nicht ganz so gut ausgeschaut hat. Er ist ja dann auch im Rennen vor Gasly ins Ziel gekommen, was aber jetzt, muss man fairerweise auch sagen, nicht so schwierig ist, weil er auch deutlich vor ihm gestartet ist. Er ist ja als 4. Aus der Qualifikation rausgekommen, Gasly als 15. Aber das ist so meine Sicht der Dinge. Da hat er dann in der Quali halt die Geschichte deutlich besser gemacht als Gasly, der aber natürlich auch, muss man fairerweise sagen, glaube ich, Probleme mit den Red Flags hatte in der Qualifikation, genau.
5 an der Zahl hatten wir,
ne? Das ist auch rekordverdächtig gewesen. Ja, aber damit will ich es auch bewalten lassen und wir springen zu unserem Mid-Section sozusagen. Wir haben in der Mitte unserer Fahrerwertung ja immer ein Quiz, da stellen Dave und ich uns immer Wissensfragen zur Formel 1 und ihr dürft natürlich mitraten und uns in die Kommentare schreiben, ob ihr es gewusst hättet in einer ganz neuen Folge. So Dave, verrat uns, wie viel steht es da eigentlich? Ich bin knapp hinter dir.
Ja, nach 20 Rennen, die wir bisher hatten mit Fragen, steht es 11-10 für mich. Ganz, ganz knappe Kiste. Und du könntest gleich ziehen, ich könnte davon ziehen, je nachdem. Schauen wir, wie es läuft. Nach 21 Rennen wissen wir dann jetzt gleich, wie es steht. Ich würde vorschlagen, du stellst mir deine Frage zuerst, denn ich habe Optionen auszuweichen, falls wir uns zufällig doch wieder die gleiche stellen, wie es ja schon mal vorkam.
Okay, also.
Yo.
Dann mach dich jetzt mal auf eine Frage gefasst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du die beantworten kannst oder nicht. Also, lautet folgendermaßen. Es gab ja unfassbar viele lustige Statistiken, gerade um das Thema Max Verstappen. Der hat ja alle möglichen Rekorde aufgestellt, eingestellt. Aber auch Red Bull hat was Bemerkenswertes als Team geschafft. Die haben nämlich zum 64. Mal hintereinander haben sie Punkte geholt, ja, an einem Rennwochenende. 64 Mal hintereinander. Das ist bisher nur einem, also damit sind sie das Team mit einem anderen zusammen, das am zweitlängsten sozusagen Punkte geholt hat in Folge im Rennen. Welches ist dieses Team, das da auf Platz 2 gemeinsam aktuell mit Red Bull steht?
Boah, also ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber so rein intuitiv würde ich jetzt mal Ferrari tippen. Die hatten ja mit Schumacher doch eine Ära, da ging einiges eine Zeit lang. Da wurden die Autos auch standfest und ich denke, sie hatten auch immer kompetente B-Piloten im Cockpit. Wenn Schumacher mal ausgefallen ist oder so, dann hat da sicher ein Eddie Irvine oder ein Rubens Barrichello gepunktet. Da mir nichts Besseres einfällt, sage ich jetzt einfach mal Ferrari und hoffe, das ist richtig.
Bevor ich auflöse, was glaubst du, wer auf Platz 1 ist?
Ach so, ja, also die Platz sind auf zwei, Platz 2. Ja.
Also ich habe es gerade gesagt, aber das ist wahrscheinlich angekommen. Also es gibt jetzt zwei Teams auf Platz 2. Eins davon ist Red Bull, eins, das frage ich ab und es gibt noch ein Team auf Platz 1.
Ach so, dann wird Ferrari vielleicht sogar auf Platz 1 sein. Aber wer, oh Gott, das ist ja noch viel verwirrender jetzt.
Es geht aufs Finale zu. Ich muss dir die Chancen nehmen, es davon zu ziehen.
Es ist völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung. Es ist eine spannende Frage. Okay, dann pass auf. Machen wir es so. Ich denke, auf Platz 1 steht Ferrari. Dann steht auf Platz 2 sozusagen punktgleich mit Red Bull. Würde ich dann Williams tippen. Die hatten ja auch sehr, sehr starke Phasen, gerade zu Beginn der 90er Jahre. Ich meine, zwischen 91 und 97 werden sie sehr regelmäßig gepunktet haben. Keine Ahnung, das ist dann mein Tipp. Williams.
Okay, also.
Sag an.
Ich liebe es, wie du die Herleitungen bringst. Du bist immer sehr nah dran, bist richtig. Dieses Mal
aber immer knapp
diesmal
daneben,
bist
oder?
Du knapp daneben. Und
nein.
Was ich dir jetzt sagen kann, ist, das Team auf Platz 1 ist tatsächlich Ferrari. Das hätte ich wahrscheinlich auch getippt, wenn ich die Frage von dir gestellt bekommen hätte. Die haben nicht, also 64 Mal hat ja das Red Bull, wie gesagt, Ferrari hat es 81 Mal geschafft, hintereinander an den Wochenenden in die Punkte zu kommen. Aber, und jetzt kommt's, das war nach.
Dann ist es wahrscheinlich McLaren,
das war nach
oder?
Der Ära Schumacher. Oh, das war nämlich von 2010 bis 2014. Hätte ich auch nicht gedacht.
Oh, okay.
Und du hast recht, es ist McLaren, ja. Und die haben das geschafft von 2010 bis 2013. Also, das ist nicht uninteressant tatsächlich. Ja, genau. Ja.
Nee, nicht uninteressant. Leider kein Punkt für mich auf jeden Fall.
Ja.
Somit, mein Lieber, bekommst du die einmalige Chance, jetzt hier richtig aufzuholen.
Zumindest ziehst du mir nicht weiter davon. Jetzt kann ich gleich ziehen.
Das ist komplett richtig und ich habe eine machbare Frage für dich.
Dann bin ich schon aufgeschaltet.
Hoffe ich. wie du ja weißt, wurde das Qualifying von Samstag auf den Sonntag verlegt in Brasilien. Das war natürlich nicht das erste Mal in der Geschichte der Formel 1, in der das so passiert ist. Jetzt wüsste ich natürlich gerne von dir, wie oft hatten wir das denn vorher schon? Gott.
Ja, es haben sie mehrfach gesagt, ich kann mich erinnern. Ja, jetzt muss ich natürlich...
Ich bin bereit, ich dulde eine Abweichung von einem Rennen hin oder her. Es sind nicht so wahnsinnig viele,
ich weiß, deswegen. Ja, also ich bilde mir ein, dass es 5 waren. Aber da ich jetzt sicher gehen will und irgendwas zwischen 3 und 5 waren es wahrscheinlich, dann sage ich jetzt 4, wenn du eine Abweichung von 1 duldest.
Okay, tatsächlich sind es 5, aber mit der von mir gewährten Abweichung liegst du trotzdem noch richtig.
Aber ich hätte 5 gesagt, ich hätte mich auf jeden Fall auf 5, ja. Da war ich mir jetzt recht sicher, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt falsch liege, dann gehe ich lieber ein bisschen runter. Ja. Also.
Alles klar, ne, super, das gibt auf jeden Fall einen Punkt für dich. 2 witzige Sachen
Suzuka
dazu.
Suzuka war eins davon, ne? Und ja. Eine witzige Sache Japan kann ich dir vornehmen, die du sagen willst. Das weiß ich nämlich jetzt schon, das haben oft Deutsche gewonnen, glaube ich. Schumacher war einer davon?
Nee, nicht oft, sondern immer.
Schumacher?
Bisher immer, bis auf Brasilien jetzt eben. Da war Lando Norris, war der erste Nicht-Deutsche, der an einem Sonntags-Qualifying die Pole geholt hat. Tatsächlich 3-mal Vettel, 1-mal Schumacher, 1-mal Rosberg.
Stimmt, Rosberg noch, ja.
Und 3-mal hat das... Qualifying schon in Japan am Sonntag stattgefunden. Da hatten wir es ja schon öfter zu tun mit irgendwelchen Taifunen und Wirbelwinden und da musste man immer rumhantieren. 3-mal Japan, 1-mal Australien, 1-mal USA und alle Sonntagsqualifyings fanden nach 2004 statt. Da war es nämlich das erste Mal. Japan 2004, da hat Schumacher die Pole geholt. Dann Japan 2010, Australien 2013, USA in Austin 2015 und Vettel 2019 in Japan. Sehr, sehr lustige, kuriose Statistik auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ein Punkt für dich. Somit steht es nach 21 Rennen 11:11 bei unserem allseits beliebten Formel 1 Quiz.
Ja, Dave, und da muss ich nochmal sagen, also ich finde es jetzt spannend, dass wir in den Triple Header jetzt sozusagen Kopf an Kopf gehen. Und ich fand auch die Fragen diesmal super, super spannend. Also lasst uns, wie gesagt, gerne unten in den Kommentaren mal da, ob ihr es auch gewusst hättet oder eben nicht. So, wir machen weiter mit Aston Martin. Die hatten ein wirklich, wirklich gebrauchtes Wochenende. Fernando Alonso, in der Qualifikation zum Sonntag sah es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ist er 9. geworden im Rennen, 14. Wir müssen aber sagen, es sind, glaube ich, nur 15 ins Ziel gekommen, bin ich mal ein. Und im Sprint-Qualifying war er tatsächlich auch nicht so gut. 16. und im Sprint 18. Er hat sich ja auch rausgedreht, mehr als einmal, glaube ich. Und Stroll, der hat sich nicht auch rausgedreht, sondern hat dann mal gedacht, okay, ich fahre jetzt einfach mal durchs Kiesbett oder durchs Granulat, warum auch nicht. Da versinke ich schon, wenn ich drinstehe, bis zum
Knöcheln. Würde schon gut gehen.
Warum sollte ich da jetzt nicht mit Formel-1-Auto drüber fahren, mit niedriger Geschwindigkeit noch? Ja, 10. im Qualifying, das war übrigens auch nicht so verkehrt. Hat es dann schon vor dem Rennstart geschafft, eben überhaupt nicht erst in seine Startbox zu kommen, weil er im Kiesbett verendet ist. Sprint-Qualifying lief schlecht 19. Sprint lief schlecht 19. Ja, und da ich gleich weitermachen darf, mache ich es kurz. 4 Punkte für Alonso, 2 Punkte für Stroll. Stroll hat auch das ganze Wochenende so ein bisschen abwesend gewirkt, so als ob er überhaupt nicht geistig richtig dabei ist. Ich kann mir, wilde Theorie von mir jetzt, tatsächlich vorstellen, dass er vielleicht mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Das würde auch seine extremen Leistungsschwankungen erklären. Und wir haben jetzt, Dave hat mir alle möglichen Perspektiven irgendwie geschickt auf Instagram Reels von diesem grandiosen Move, den der Stroll gemacht hat. Es sieht von jeder Perspektive sinnloser und sinnloser aus. Das darf einem nicht passieren und ich habe wirklich das Gefühl, der ist psychisch vielleicht ein bisschen angeknackst. Ich will da jetzt kein großes Fass aufmachen, weil es ist ja echt nur Spekulation, aber könnte sein, ne? Weil ich muss auch sagen, also man muss ihn ja nicht mögen. Ne? Er kommt manchmal ein bisschen überheblich rüber. Er ist grundsätzlich ein Fahrer, wenn er in Form ist, der in die Formel 1, ich will jetzt nicht sagen in die Formel 1 zwingend gehört, aber auf jeden Fall seinen Platz verdient hat. Er hat halt oft seine Ausfälle. Und in einem Team, das so Premium sein will wie eben Aston Martin und auch so viel Geld ausgibt, wahrscheinlich mehr als jedes andere Team oder kaum ein zweites, da kann man ihn ja natürlich in Zweifel ziehen. Dass dann die Fans, wenn er da vor ihnen steht und dann schon in der Einführungsrunde diesen Ausritt hat, dann Philippe Drugovic-Chöre singen, kann man in Brasilien auch noch verstehen, aber es ist natürlich auch nicht die feine Art. Ich würde fast mal behaupten, das hat es früher in der Formel 1 in der Form auch nicht unbedingt gegeben. Ja, ich finde es jetzt auch nicht ganz schlimm, aber wenn dann jemand irgendwie vielleicht psychisch angeschlagen ist, wie gesagt, Spekulation, der kriegt das vielleicht ja auch irgendwie mit, wenn er da gerade dasteht. Weiß nicht. Also, wie gesagt, wilde Spekulation. Ich glaube, er ist da echt, braucht vielleicht einen Mental Coach, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall nicht er selbst oder der, der es sein könnte. Und Fernando Alonso auch nicht übrigens an dem Wochenende. Der ist aber mental, glaube ich, um einiges stärker, auch fahrisch natürlich. Hat es aber irgendwie auch nicht zusammengebracht. Aston Martin momentan einfach kein Team bei dem, was zusammenläuft. Und ihr lieben Aston Martin-Fans, ihr lieben Alonso-Fans und auch ihr lieben Stroll-Fans, falls es euch denn geben sollte, macht euch darauf gefasst, dass es 25 nicht viel besser wird. Adrian Newey ist da, aber der wird wahrscheinlich vor allem alles, was er da so an Hirnschmalz hat, in das 26er-Auto stecken.
Gut möglich. Ja, ich knüpfe direkt an. Von mir gibt es 6 Punkte für Alonso und ja, für Lance Stroll ebenfalls nur 2. Zu Stroll hast du ja schon alles Mögliche gesagt. Der Grund, warum er 2 Punkte und nicht einen kriegt, ist tatsächlich der Einzug ins Q3 im Qualifying. Da waren beide Aston Martins auf einmal einigermaßen bei der Musik, ja. Alles, was mit Sprint zu tun hatte, sowohl Qualifying als auch der Sprint selber, da lief gar nichts. Also auf trockener Strecke waren die Aston Martins an diesem Wochenende absolut nirgendwo. Im Rennen und im Qualifying eben, als es dann nass wurde, sah es deutlich besser aus, per se zumindest, ja, vom Tempo her. Stroller mit seiner Slapstick-Einlage haben wir jetzt wirklich alles dazu gesagt. Alonso, ja, hat sein Bestes gegeben, aber hatte wirklich wahnsinnige Probleme mit den Bodenwellen. Er hat auch Schmerzen gehabt. Wir haben es in den Highlights ja schon ausgiebig thematisiert. Das ist auch der Grund, warum er 6 Punkte von mir kriegt, auch wenn er Vorletzter geworden ist. Letztendlich, aber er hat sich durchgekämpft, durchgebissen für seine Mannschaft, für sein Land, für die Menschen, die gerade in Valencia um ihr Hab und Gut oder um ihr Leben kämpfen sogar. Wollte er unbedingt ein Zeichen setzen. Ja, deswegen werte ich ihn da wirklich leicht überdurchschnittlich. Rein sportlich gesehen war wirklich nur der Einzug ins Q3 im Qualifying gut genug für irgendeine Wertung jenseits von 5 Punkten. Wie gesagt, sehr, sehr schwieriges Wochenende. Mal gucken, ob noch irgendwas nach vorne geht, nach hinten geht. De facto ist Aston Martin wirklich eines der 2-3 schlechtesten Teams im Moment, muss man so sehen.
Und eine Ergänzung möchte ich noch machen übrigens, zur Ehrenrettung von Lance Stroll. Also, dass er da überhaupt diesen Ausritt hatte in der Einführungsrunde, das ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen auf die Bremsen zurückzuführen, weil er hat selber gesagt, es war wirklich seltsam, es fühlte sich an wie ein Bremsversagen, denn sobald ich die Bremse berührte, blockierte die Hinterachse und ich war nur noch Passagier. Kann man jetzt natürlich sagen, ist vielleicht eine billige Ausrede, aber auch Fernando Alonso hat gesagt, nach dem Restart hatte ich auch ein Problem mit den Bremsen und das Auto hat in der zweiten Rennhälfte extrem geruckelt. Normalerweise hätte ich unter den Umständen aufgegeben, wir haben es ja schon angesprochen in den Highlights, hat er dann nicht, aber er hat auch extreme Schmerzen gehabt und auch Mike Krug hat gesagt, in der Formationsrunde schien es ein Problem mit der Bremse an Lenz Auto zu geben. Er konnte zwar weiterfahren, doch ist dann im Kiesbett stecken geblieben. Okay, wir haben drüber geredet. Ja, also, bei Aston Martin läuft es nicht. Bei Mercedes wiederum läuft es
so lala.
Lewis Hamilton, Quali 16., Rennen 10., Sprint Quali 11., Sprint 10., George Russell, Quali 2., Rennen 4., Sprint Quali 6., Sprint 6. Ich gebe Hamilton 6 Punkte und Russell 9 Punkte. Ich habe auch überlegt, ob ich Hamilton weniger Punkte geben soll, aber ich glaube tatsächlich und die ganzen Daten und Onboards, die deuten darauf hin, dass es seine Abstimmung vom Auto wirklich unter aller Sau war. Man hat gesehen, in jeder Kurve musste er korrigieren. Das hatte wirklich nichts mit der Tatsache zu tun, dass es geregnet hat. Ihr müsst ja auch wissen, beide Fahrer haben immer unterschiedliche Teams. Beide Fahrer haben natürlich dann auch irgendwo die Verantwortung, mit ihrem jeweiligen Team das beste Setup zu finden. Das hat definitiv Russell besser hinbekommen.
Mechaniker-Teams meinst du,
richtig,
oder?
Richtig, Mechaniker-Teams, genau, ja. Die das
Teams,
Auto einstellen.
Im Team selbst.
Genau, richtig, ja. Und das bringt Russell auch regelmäßig im Qualifying dann besser hin im Gesamtpaket. Das muss man natürlich sagen, deswegen auch verdient 9 Punkte für ihn. Bei Hamilton hat man auch klar gesehen, nach der roten Flagge im Rennen, wo man dann ein bisschen was machen konnte, da lief es dann deutlich besser. Also das Auto war ruhiger, er hatte mehr schaffen können, aber es war natürlich kein gutes Wochenende von ihm insgesamt. Russell wiederum, richtig stark, Quali Zweiter und im Rennen am Sonntag Vierter. Und das, auch das hätte wahrscheinlich besser funktioniert. Er hätte am liebsten nicht in die Box gewollt. Auch da hat sein Team ihn überstimmt sozusagen. Und er hat dann am Ende, war aber fuchsteufelswild am Funk und hat gesagt, ich hab's euch gesagt, es wird eine Red Flag kommen. Und tja, der hätte eventuell Platz 2 nach Hause fahren können. Eins wäre wahrscheinlich schwierig gewesen, da ist ja mit 7 Meilenstiefeln dann Verstappen dann herangestürmt.
Ja, absolut korrekt. Von mir kriegen die beiden Hamilton 5 Punkte, Russell gebe ich auch 9 Punkte. Das war eine astreine Leistung von George Russell, tatsächlich sehr konstant, ob bei trockenen Bedingungen, ob im Regen. Er war eigentlich irgendwie immer mit dabei, hat dann lange Zeit das Rennen angeführt, hat am Start Lando Norris natürlich, die Pole quasi abgeknöpft. Einmal mehr hat Lando Norris da die Pole verloren, muss man natürlich sagen. George Russell hat es aber super souverän gemacht. Wir haben es auch in den Highlights schon thematisiert. Von der Pace her war er Lando Norris ebenbürtig übers Rennen gesehen. Ja. Gut, an Max Verstappen hätten sich wahrscheinlich alle die Zähne ausgebissen. Bisschen Pech mit der roten Flagge eben. Genau wie für Lando Norris, auch für George Russell, ganz klar. Wo Leute ein bisschen Glück haben, da haben andere halt eben Pech, so funktioniert das nun mal im Leben. Klar, George Russell hat sich wahnsinnig geärgert drüber, aber so ist das eben, das Team hat ihn überstimmt, da gab es sicher auch gute Gründe dafür, warum sie das so gemacht haben, hat diesmal eben nicht hingehauen. Lewis Hamilton, ja, der war so ein bisschen irgendwo im Nirgendwo das ganze Wochenende über, er hat gekämpft, gegen 19 Kontrahenten, aber auch am meisten irgendwie gegen sein Auto, glaube ich. Er war richtig angefressen, war super unzufrieden. Er hat gemeint, das war wirklich das schlechteste Auto an diesem Wochenende, das er je gefahren hat. Ich glaube, er kann das Saisonende auch tatsächlich kaum abwarten. Das hat er sogar auch gesagt in irgendeinem Interview. Ja. Er sehnt sich schon nach einer Pause vor allem wahrscheinlich und dann erstmal nach ein bisschen frischem Wind bei Ferrari im nächsten Jahr. Bin gespannt, wie gut ihm der tut, ob er sich da schnell reinfinden kann. Ich denke, bei Mercedes ist er aber geistig schon ein ganzes Stück weit raus. Er ist natürlich Profi genug, um alles da durchzuziehen, aber man darf sich da auch keine Illusionen machen. Er wird jetzt längst nicht mehr bei allen Meetings dabei sein, natürlich. Ein Stück weit ist man dann schon ein bisschen auf dem Abstellgleis, auch innerhalb der Mannschaft. Ja. Ich denke, das spürt und merkt man dann halt auch hinten raus ein bisschen, aber ja, es ist nun mal so, wie es ist. Auch da muss er das Beste draus machen. Ich denke, das Highlight für Hamilton, nicht nur dieses Wochenende, sondern noch wahrscheinlich seiner Karriere war, dass er diesen legendären McLaren da pilotieren durfte von Senna. Einer der emotionalsten Momente und einer der besten Momente seiner Karriere, wie er gesagt hat. Das war geil. Ansonsten hat er das Rennwochenende in Brasilien keinen Spaß gehabt. 5 Punkte von mir für Hamilton, 9 Punkte für Russell. Kommen wir doch zu Red Bull.
Ja, nicht im Senna-Auto gesessen, aber sich wie Senna verhalten, das war bei Verstappen eigentlich dann eher der Fall. Also, was hat der denn vollbracht an dem Wochenende? Qualifikation 12., Rennen 1., Sprintquali 4., Sprint 4., Paris hingegen, Quali 13., Rennen 11., Sprintquali 13. und Sprint 8. Ich gebe Verstappen natürlich 10 Punkte. Was soll man ihm denn sonst geben? Und Paris, 6 Punkte. War ein solides Wochenende für seine Verhältnisse, kann man sogar von gut sprechen, muss natürlich eigentlich auch ein bisschen besser sein, aber zumindest keine Katastrophe, wenn man mal schaut, dass er muss man auf jeden Fall auch sagen, ne? Also dass Verstappen auf 12 in der Quali und Perez auf 13 gelandet sind, das hing dann auch mit roten Flaggen wieder zusammen, das hätte auch anders ausgehen können, also Perez war da eigentlich auch deutlich schneller und hat sich dann im Rennen weit weniger leicht getan, im Vergleich zu Verstappen, andere Leute zu überholen. Verstappen hat ja gleich viele, viele Plätze in der ersten Runde gut gemacht, allein schon durch den Start und durch ein paar Überholmanöver aus Kurve 3 raus, also 1, 2, 3, genau, auf die erste lange Gerade nach der Startziel. Und ab da hat er dann auch Lewis Hamilton sehr schnell kassiert, der auch am Strugglen war und sich dann unaufhaltsam durchs Feld gepflügt. Ja. Verstappen hat auch selber gesagt, Also ich fühle mich im Regen immer wohl und habe in solchen Bedingungen Vertrauen. Aber heute gab mir das Auto das Selbstvertrauen, richtig anzugreifen. Es fühlte sich richtig gut an und war so schnell, dass ich mich heute unaufhaltsam gefühlt habe. Und naja, das war er dann letztendlich auch. Also guter Red Bull plus ja, brillanter Verstappen. Das ist natürlich immer eine Kombination, die allen anderen Teams überhaupt nicht schmeckt. Ganz besonders dieses Wochenende. Und was ich auch sagen muss, es war ein Wochenende, wo er auch wirklich nur saubere Überholmanöver hatte, seine ganze Klasse gezeigt hat. Und so will ich ihn auch sehen. Weißt du, dann habe ich auch überhaupt gar nichts zu meckern. Dann freue ich mich auch. Das ist einfach super geil, den Racen zu sehen. Wie er da die Leute wirklich typiert, also wie spät er da auf der Bremse gestanden ist, was er da für Rennlinien gefunden hat, die die anderen gar nicht ausprobiert haben. Also was physikalisch ist es ja möglich gewesen, so wie er durch die Kurve fährt, durch die Kurven zu fahren. Natürlich muss das Auto da auch mitmachen. Aber das macht halt die Klasse aus, der Instinkt. Und wir haben es ja bei den Alpins auch gesagt in den Highlights, die Tatsache, dass man dann halt schon zu Kartingzeiten die Überstunden und auch bei Dreckswetter auf die Strecke fährt und dann vielleicht auch angepeitscht natürlich vom Papa in seinem Fall, aber es hat sich gelohnt.
Möglich. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch von mir gibt es natürlich volle Punktzahl für Max Verstappen, gar keine Frage. Der Sergio Perez kriegt auch von mir 6 Punkte, genau wie du ihm das auch gegeben hast. Ja, man muss natürlich sagen, Sergio Perez hat am ganzen Brasilien-Wochenende wieder exakt ein Pünktchen beigetragen zur Punkteausbeute von Red Bull. Verstappen war da ein bisschen besser unterwegs, ja. Kleiner Wermutstropfen bei Max Verstappen war natürlich die Strafe am Samstag im Sprint. Die war ein bisschen unnötig, da war er ein bisschen übereifrig am Ende vom Virtual Safety Car. Deswegen hat er auch den 3. Platz noch verloren an Charles Leclerc tatsächlich. Ansonsten war er im Sprint schon super gut unterwegs. Der Red Bull ging auch ohne Regen schon sehr ordentlich im Verhältnis zu weiten Strecken dieser Saison tatsächlich. Er hat eine ganze Menge rausgeholt aus dem Auto, 4. im Sprint-Qualifying und dann am Ende, wie gesagt, mit der Strafe auch 4. im Sprint. Das war Schadensbegrenzung im Sinne der WM. Was er da am Sonntag gezeigt hat, das war natürlich absolute Weltklasse. Dazu hast du auch schon alles gesagt. Wir haben in den Highlights auch schon ausführlich drüber gesprochen. Deswegen bleibt mir nur zu sagen, ganz voller Überzeugung, 10 Punkte für Verstappen, 6 Punkte für Perez und lass uns über Ferrari sprechen.
Ja, Ferrari, Leclerc, Qualifikation 6. Rennen, 5. Sprint-Quali 3. Sprint 3. Sainz-Quali 14. Rennen hat er leider nicht beendet. Sprint-Quali 5. Sprint 5. Also mit Ausnahme von der Quali und dem Rennen von Sainz eigentlich gar kein schlechtes auf dem Papier Wochenende für Ferrari. Ich gebe Leclerc 8 Punkte, Sainz nur 6 Punkte, weil er es eben nicht geschafft hat, ins Ziel zu kommen und auch die Quali nicht besonders gut gelaufen ist. Da muss man ihn einfach abwerten im Vergleich zu Leclerc. Der hat wirklich ein Top-Wochenende gehabt, der Monegasse. Wenn man mal sich in Erinnerung ruft, dass es eben schwierige Bedingungen waren. Er ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der Regengott zu sein. Also
hat sich bisher jetzt da nicht super besonders hervorgetan.
Hat aber solide gemacht.
Schlecht war er jetzt auch nicht.
Hat sich auch nicht auffressen lassen irgendwie von Verstappen. Hat aber natürlich auch nichts entgegenzusetzen, großartig. Eigentlich ein schönes Wochenende im Großen und Ganzen, aber klar, mit den Ambitionen, die jetzt Ferrari natürlich in der Konstrukteursweltmeisterschaft hat, vielleicht auch nicht so das ganz, ganz große, der ganz, ganz große Wurf gewesen, sage ich mal.
Ja, absolut korrekt. Von mir kriegen die beiden 9 Punkte für Leclerc und Carlos Sainz kriegt auch 6 Punkte von mir. Punkte hat Ferrari vor allem eingebüßt auf McLaren. Die haben jetzt deutlich mehr geholt an diesem Wochenende, was natürlich den Titelambitionen von Ferrari so ein bisschen den Dämpfer verpasst. Aber es kommen ja noch 3 Rennen. Ich denke, vor allem in Las Vegas wird Ferrari sehr stark sein. Mal gucken, wie es dann bei den anderen Rennen läuft. Katar und Abu Dhabi haben wir dann noch vor der Brust. Carlos Sainz, relativ untypisches Wochenende für ihn nach den, 2 Gala-Vorstellungen. Er war ja in Austin schon sehr stark, in Mexiko dann überragend. Brasilien war jetzt, wieder ein kleiner Rückschlag. Er hat einige Dreher und Unfälle gehabt, sehr untypisch für ihn. Er hat sich aber auch das ganze Wochenende im Auto irgendwie nicht wohlgefühlt. Da irgendwas hat nicht gepasst, das Setup war irgendwie nicht ganz in Ordnung. Der Ferrari hatte generell auch Probleme, Temperatur in die Reifen zu kriegen. Das hat auch Charles Leclerc, vor allem im Regen, natürlich ein bisschen geschadet. Angesichts dessen ist seine Punkteausbeute sehr, sehr gut. Wie du gesagt hast, er hat sich nicht auffressen lassen von Verstappen. Letzterer hat sich auch sehr positiv über ihn geäußert, hat gemeint, Leclerc war actually quite decent, hat er, glaube ich, gesagt.
Das ist das großes Lob.
Wie das Fränken, ja, es ist wie das fränkische Bastjo hier bei uns, ne? Er war eigentlich ganz okay, ja, als mehr oder weniger Einziger, den er da vor der Brust hatte, hat sich der Leclerc ganz gut angestellt beim Verteidigen.
Einige Runden hinter sich gelassen, ne? Also ein Schach halten können, sagen wir so.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich honoriere das durchaus. Ich denke, mit dem Ferrari war gar nicht so viel drin, wie Charles Leclerc rausgeholt hat an dem Wochenende. 9 Punkte deswegen von mir für den Monegassen, 6 Punkte für Carlos Sainz.
Und bevor wir dann zu McLaren kommen, noch eine Aussage von Fred Vasseur als Ergänzung. Der hat nämlich gesagt, wir hatten generell große Probleme mit dem Tempo und damit die Reifen nach jedem Neustart auf die richtige Temperatur zu bringen.
Na, sag ich
genau,
doch.
Genau, also das hat Vasseur persönlich auch so gesagt. Von daher, ja. So sah es aus bei Ferrari. McLaren, das wolltest du jetzt noch sagen.
So ist es.
Die sind wir euch noch schuldig. Norris, Quali-Erster, Pole Position, also mit anderen Worten Rennen-Sechster. Wir kommen gleich darauf rum und wieso und wie wir das bewerten. Sprint-Quali-Zweiter, Sprint-Erster, Piastri-Achter in der Quali-Achter im Rennen, Sprint-Quali-Erster, Sprint-Zweiter. Ja, also dann Norris für das Wochenende 8 und Piastri 7 für das Wochenende. Sprint isoliert betrachtet hätte Piastri mehr bekommen, denn da war er eigentlich stärker und musste dann Norris an sich vorbeiziehen lassen, um ihm natürlich in der WM zu helfen. Das war dann aber alles nur nichtig am Ende des Rennwochenendes, denn Norris hat sich das irgendwie schon auch selber vergeigt. Der hat natürlich ein bisschen Pech gehabt oder man kann sagen Verstappen auch Glück. So gut er gefahren ist, hat er natürlich dann auch zur rechten Zeit die Red Flags sozusagen bekommen und sich einen Boxenstopp gespart, der gute Max. Aber das hätte wahrscheinlich am Ende trotzdem nichts dran geändert. Ich glaube, das Maximum für Norris wäre Platz 2 gewesen im Rennen, weil irgendwann der Verstappen einfach angeklopft hätte und ich glaube, der hätte ihn dann vielleicht nicht aufgefressen, aber im Endeffekt auch wäre es wie bei Leclerc wahrscheinlich gewesen. Verstappen wäre vorbeigezogen, so stark wie der unterwegs war. Aber dann muss es halt auch machen wie ein Verstappen, wenn nicht alles top läuft und man dann vielleicht nicht die ganz harten Moves auspackt, einschränkenderweise, und dann einfach Chancebegrenzung betreiben. Und das hat er nicht geschafft, leider, der liebe Lando. Der ist dann nämlich nur Sechster geworden, unter anderem, weil er bezeichneterweise auch nach dem Restart direkt während Max Verstappen an Ocon vorbeigezogen ist, sich da ins Schlittern begeben hat und dann einige Plätze verloren hat. Also das war irgendwie bezeichnend und ist vielleicht sogar für mich die Szene der Saison, die so alles irgendwie zusammenfasst, was man da aus dieser Saison irgendwie rausziehen kann.
So ist es. Das Bild ging ja rum. Die Szene, die vermutlich die WM jetzt endgültig entschieden hat. Max Verstappen überholt gerade Ocon, im Hintergrund schlittert der gute Lando Norris von der Strecke. Ja, dumm gelaufen, aber so ist es. Ja. Auch von mir, Wertung ist identisch zu dir, Lando Norris 8 Punkte, Oscar Piastri 7. Ich würde noch kurz ergänzen, Lando Norris kriegt trotzdem eine sehr, sehr gute Wertung. Ja. 8 Punkte sind da wirklich sehr gut. Hauptsächlich deswegen, weil er wirklich in allen Sessions im Prinzip überzeugt hat, außer dann im Rennen leider. Ja. Den Sieg im Sprint hat er geschenkt bekommen von Piastri, das ist klar. Aber darauf hat man sich ja dann noch geeinigt, um die Chancen auf die Fahrer-WM maximieren zu können. Ich denke, davon werden sie jetzt bei den letzten 3 Rennen eher Abstand nehmen. Ich denke, für McLaren geht es jetzt auch primär darum, die Konstrukteurs-WM einzufahren. Die minimale Außenseiterchance auf die Fahrer-WM, die kann man jetzt wirklich, glaube ich, knicken. Es sei denn, vielleicht ist Lando Norris überragend in Las Vegas und Max Verstappen scheidet aus, dann ist es wieder ein bisschen offener. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Zu 90-95% ist die WM jetzt wirklich gelaufen. Und ja, das hat sich der Lando Norris eben selbst vergeigt. Er hatte den ein oder anderen Bug drin. Start verloren, dieser Ausritt. Er hat sich tatsächlich aber ganz gut den Platz von George Russell zumindest wieder zurückgeholt.
Ja, das war solide.
Das darf man nicht vergessen.
Das war gut.
Ja, das hat er gut gemacht. Als der Regen stärker wurde, hat er dann relativ mutig einen Move gemacht. Der war gut. Hat am Ende des Tages aber nichts genützt. Durch die rote Flagge haben dann eben beide Alpines und Max Verstappen einen Boxenstopp geschenkt bekommen. Dass Verstappen ihn ohnehin gekriegt hätte, haben wir schon thematisiert. Die beiden Alpinen, da darf man natürlich zweifeln, vor denen wäre er wahrscheinlich schon gelandet, wenn es diese rote Flagge nicht gegeben hätte. Aber hey, hätte, wäre, wenn, zählt am Ende des Tages nicht. Es ist halt, wie es ist. Und wer sich gegen Max Verstappen im WM-Kampf auch nur den winzigsten Fehler leistet, der wird halt eiskalt bestraft.
Ist natürlich psychologisch auch ein bisschen eine andere Sache. Wenn du als Verstappen weißt, okay, ich starte so weit hinten, ich kann jetzt einfach mal reinhauen, sage ich mal. Und wenn ich jetzt komplett ausscheide, ist das jetzt auch kein totaler Beinbruch in der WM. Und ja. Norris weiß ganz genau, wenn er da vorne einen Fehler macht mit Russell, dann hat er vielleicht keine Punkte und dann war es das einfach. Ja. Das bremst einen innerlich natürlich auch ein bisschen aus. Wenn man dann natürlich noch nicht so ein Haudegen ist wie der Verstappen und auf dem Niveau in dem Weltmeisterschaftskampf zum ersten Mal operiert, so wie das bei Norris der Fall ist, dann kann es natürlich belastend sein. Und da wird er daraus lernen. Er soll natürlich überhaupt nicht die Leistung von Verstappen schmälern, sondern nur noch mal rausstellen, auf was für dem Level der unterwegs ist. Und da ist halt noch ein bisschen hin für Lando. Vielleicht ist er nächstes Jahr anders. Müssen wir mal schauen.
Vielleicht ist das auch die einzige Chance auf den WM-Titel, den Lando Norris kriegt. Wäre er nicht der erste Pilot, kann genauso gut sein. Gibt es da ganz dramatische Fälle in der Geschichte der Formel 1 natürlich. Hoffen wir es mal nicht, vielleicht ist er nächstes Jahr wieder vorn dabei, mal gucken. Bestraft wurde, und damit knüpfe ich jetzt an meine Begründung vorher noch an, bestraft wurde auch Oscar Piastri tatsächlich für seinen kleinen unbeabsichtigten Rempler gegen Liam Lawson. 10 Sekunden hat er bekommen, deswegen im Rennen halt eben nur 8er. Vielleicht hätte es zu mehr gereicht, aber insgesamt war es, nicht ganz das Rennwochenende von Oscar Piastri. Sprint-Qualifying hervorragend, Pole geholt. Im Sprint hat er dann eigentlich den Sieg verdient. Hat Lando Norris Platz gemacht. Da war alles auf 10 von 10 Kurs. Am Sonntag lief es dann nicht ganz so gut für Oscar Piastri, aber für ihn gilt ja noch viel mehr. Er ist noch sehr jung, er lernt, er fährt gerade seine zweite Formel-1-Saison und ist dafür schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Die 7 Punkte sind ja trotzdem eine gute Wertung und damit habe ich dann endlich fertig geredet und wir können Deckel auf die Episode machen, oder?
Ja, so sieht's aus. Also jetzt ist erstmal ein bisschen Formel 1 freie Zeit, bis es dann mit dem letzten Tripleheader weitergeht. Wir haben natürlich dann erstmal das Rennen in Las Vegas, da kann Max Verstappen Weltmeister werden. Die Chance ist gar nicht mehr so gering, da muss also Lando Norris auf jeden Fall mal schauen. Idealerweise natürlich vor ihm ins Ziel zu kommen, um da noch ein bisschen Spannung...
Er muss, ja. Wenn Verstappen vor Norris landet, dann ist der Käse gegessen. Ja,
der holländische sprichwörtliche Käse dann. Kann man sich so oder so darauf freuen, denn unabhängig jetzt von dem WM-Stand wird es bestimmt auch ein enges Rennen. Also da muss man mal das auch mal hinten anstellen. Wenn man das ausklammert, da sind wieder mal Ferrari wahrscheinlich bockstark, McLaren wahrscheinlich sowieso wieder. Ich denke mal, Verstappen wird wieder eine super Rolle spielen und vielleicht sind die Mercedes ja auch wieder in Form. Schauen wir mal. Also freut euch mit uns und wir werden in der Zwischenzeit natürlich auch noch das ein oder andere weitere Video rausbringen. Es gibt einige Gerüchte aus dem Fahrerlager, was die letzten verbleibenden Cockpits für nächstes Jahr angeht. Vielleicht sogar noch einen Switch, der ziemlich, erwähnenswert ist. Schauen wir mal. Wir versuchen ein bisschen was noch zu thematisieren in den nächsten Tagen und Wochen. Bis dann. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.